Cool, okay. Schön, richtig schön, euch wiederzusehen. Es kann sein, dass manche hier sind, schon seit 2 Jahren in der Gemeinde und mich noch nie gesehen haben und sich dann wundern, warum ich so vertraut mich auch heute wieder traue, mit euch zu predigen, vielleicht, mit euch zu reden. Ganz kurz zu mir, genau, ich heiße Johannes, die sagen alle Joe, aber ist auch richtig. Und ich habe einen. Paar Jahre hier als Jugendpastor gearbeitet, bin mittlerweile in einer anderen Gemeinde, darf da arbeiten, aber freue mich hier zu sein. Und als ich gehört habe, was für eine geniale Predigtreihe ihr gerade macht, habe ich mich gefreut. Der Gedanke so, hey, welche Fragen müssten beantwortet werden, so dass Menschen in den Gottesdienst gehen würden, in die Kirche gehen würden? Dachte ich, super, ich bin dabei, trag mich ein. Und dann dieses Thema Engel. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, wer von euch oder wer will denn, wer sagt denn, ja, wenn es über Engel gehen würde, dann würde ich in die Kirche gehen. Das denke ich, sind doch eher, also wahrscheinlich eher wenig Leute. Und es kann sein, dass du heute hier auch neu bist und das für dich ein ziemlich abgespacedes Thema ist. Ist für mich auch. Ich hatte die Wahl zwischen, warum ist die Bibel so relevant oder wichtig für Christen und Engel. Da habe ich mich dafür entschieden, weil ich mich da noch weniger auskenne. Und dann dachte ich, okay, hier habe ich ein bisschen was zu gemacht und hier müsste ich mich ganz neu reinlesen. Da habe ich mich reingelesen, mit dem Thema beschäftigt und ich habe gemerkt, wow, okay, es steht in der Bibel so viel mehr darüber, als ich dachte. Gleichzeitig verstehe ich so viel immer noch nicht. Und bis zum Ende ist wirklich die Frage für mich, okay. Und darum soll es ja auch gehen, was ist die Relevanz dann am Ende für unser Leben? Denn vielleicht denkst du ja, bisher weiß ich nichts von Engeln und habe trotzdem meine Beziehung zu Gott und mein Christsein oder ich habe meine Fragen ans Leben. Wo ist die Relevanz da letztlich? Das werden wir versuchen uns zu nähern oder dem werden wir versuchen uns zu nähern. Wir haben in der Bibel schon viele, viele Stellen über dieses Thema Engel und gleichzeitig haben wir nicht eine zusammenhängende Lehre. Wir haben so immer wieder Momente, einzelne Sätze, die über die Engel fallen oder wo sie auftauchen. Und man muss so ein bisschen gucken, dass man vorsichtig vielleicht Schlüsse daraus zieht, was das bedeutet für uns. Und das werden wir heute versuchen. Und ich habe es gesehen, ganz hinten könnt ihr es nicht sehen, das hier ist ein Thron. Stellt es euch vor als wunderschöner Thron, das ist Gott. Ich versuche uns mal ein bisschen das biblische Verständnis. Das biblische Weltbild darzubringen. Da gibt es einen Gott, der so unglaublich herrlich, wunderschön und mächtig ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist und eine Welt geschaffen hat. Das ist unsere Welt. Die natürliche Welt, in der wir leben, die wir benennen können, die wir anfassen können, die wir erforschen können, wo wir mit wissenschaftlichen Methoden und Schlüsse über diese Welt und die Prinzipien, die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt herleiten können, um uns darin zu orientieren und genau Freude an dieser Welt zu haben. Und dann sagt die Bibel, gibt es aber auch noch eine, hat dieser Gott auch eine Welt geschaffen, die unsichtbare Welt ist, eine geistliche Welt. Und Gott hat diese Welt geschaffen und zu dieser Welt haben wir keinen Zugang. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie hier reinzukommen. Sie kann sich uns offenbaren, aber wir können von uns aus nicht einfach da reinschauen. Und die Bibel beschreibt, wie Gott diese Welt bevölkert mit Pflanzen, Tieren und dem Mensch. Und eben auch, wie er diese Welt bevölkert. Mit den Engeln, was wir vielleicht sagen würden. Die Bibel hat einen anderen Begriff für. Sie nennt dies Elohim. Elohim ist hier so ein Begriff, um alle Wesen aus der geistlichen Welt zu beschreiben. Ist so ein bisschen wie Sportler. Sportler kann bedeuten, ja, du machst Bowling oder du spielst Polo oder Dart. Manche würden sagen, ich spiele Schach, ich bin auch Sportler. Das zählt nicht. Genau, aber was für ein Sportler, da müsste man nochmal genauer hingucken. So, aber man hat eine grobe Richtung, Sportler, die machen irgendwas so. Und so ist Elohim. ein Sammelbegriff, was für ein Elohim, das wird dann aus dem Kontext oft ersichtlich oder deutlich und da muss man dann nochmal genauer hingucken. So ist zum Beispiel, beschreibt Gott selber sich als der Elohim. Also Gott selber nennt sich Elohim und so wird dieses Wort dann übersetzt mit einfach nur mit Gott. Das ist ein hebräisches Wort aus dem Alten Testament, was man einfach übersetzen kann, auch mit Gott. Gleichzeitig werden aber die Völker um Israel herum, die hatten ja auch ihre Götter oder die Götzen, wie es in der Bibel manchmal heißt, die werden auch Elohim genannt. Und ich habe euch mal eine Stelle aus 5. Mose 6 mitgebracht. Genau. Und ihr sollt nicht anderen Göttern, Elohim steht da, ihr sollt nicht anderen Elohim nachfolgen, den Elohim der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, hier ist dieses Wort Jahwe, ne, dieses, immer wenn Gott sagen möchte, hey, ich bin euer persönlicher Gott, denn der Herr, dein Gott, dein Elohim, ist ein eifernder Elohim in deiner Mitte. Also hier haben wir genau dieses, es gibt einmal dein Elohim, das ist dein Gott, dein, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Zwischen all den Göttern, die es damals die Menschen so, von denen sie gehört haben, heißt es, wenn Gott sich ganz speziell vorstellen möchte, ich bin dein Gott, sagt er, hey, folge deinem Elohim nach. Folge nicht den Elohim, den die anderen Völker nachgehen. Folge deinem Gott nach. Und weiter kann man dieses Wort noch mitgreifen. Was es an Engeln gibt, wird auch Elohim genannt. Und auch da wieder gibt es unterschiedliche Kategorien vielleicht. Ganz für mich ein Geheimnis, was ich schwer verstehen kann, ist, es gibt den Rat Gottes. Das ist so eine Art Staff-Team, so eine Art Rat, der um den Thron Gottes ist und mit dem Gott sich beratschlagt. Engel, die der Rat Gottes genannt werden oder der Rat des Höchsten genannt werden. So gibt es zum Beispiel die Szene, wie Gott sich mit diesem Rat beratschlagt und sagt, hey, wie sollen wir mit dem König Ahab umgehen? Und sagt einer von den Elohim, ich habe eine Idee. Und sagt Gott, okay, machen wir so. Und das ist so ein bisschen, okay, wo kommt wie? Wieso brauchst du einen Rat? Oder im Hiob-Buch kommt es auch nochmal vor, dieser Rat, in der Schöpfungsgeschichte ein bisschen. Und es ist irgendwie ein sehr, wieder so ein Thema, was kurz erwähnt wird. Und so geht es auch mit den anderen Engel-Vorkommnissen in der Bibel. Die werden erwähnt, als ob alle wüssten, worum es geht. Und wir würden sagen, nein, ich weiß nicht, worum es geht. Schreib mal noch zwei Kapitel mehr dazu. Aber für die Schreiber war es irgendwie so selbstverständlich, sie wissen, ja, der Rat Gottes weißt du ja, so ungefähr. Ne? Und dann gibt es noch eine andere Kategorie von Elohim. Die nennt die Bibel auch die Cherubim. Das sind sehr mächtige Engel, die werden in Jesaja ein bisschen anders beschrieben, man weiß nicht, ob sie dieselben sind, in der Offenbarung werden sie als vier mächtige Wesen beschrieben, nochmal ein bisschen anders, wo man nicht genau weiß, sind das dieselben, aber die haben dieselbe Funktion und die sehen so ein bisschen, werden beschrieben, so dass man sie sich nicht vorstellen kann, halb Mensch, halb Tier, halb anderes geistliches Wesen und das ist halt eben, wenn du etwas versuchst zu beschreiben, was es auf der Welt nicht gibt oder was der andere nicht kennt, dann beschreibst du es mit Bildern oder Wörtern, die der andere kennt. Stellt euch vor, ihr kennt keinen Blumenkohl. Mir ist kein besseres Beispiel eingefallen. Und ich versuche dir Blumenkohl zu beschreiben. Und würde sagen, ja, das hat so einen Stiel, so einen kleinen Stamm und dann gehen da so Äste raus. Und dann sind da oben so Röschen dran. So ein Röschen nennt man die doch. Und dann würdest du da sitzen und denken, ja, kenne ich. Das ist so ein Baum. Mit Rosen? Ist ja komisch. Nein, das ist kein Baum. Der ist weiß. Okay. und den kannst du essen. Also, und ich weiß nicht, was du dann vor Augen hast, aber bestimmt wäre es nicht, wenn ich dir wirklich einen Blumenkohl zeigen würde, würdest du vielleicht sagen, so, was, deine Beschreibung war komisch. So. Und so stelle ich es mir mit den Engeln auch vor. Die Bibel macht zwar einige Andeutungen, gleichzeitig, wenn wir sie eines Tages sehen werden, dann werden wir sagen, okay, die Beschreibung war komisch, ich weiß aber, was du meinst. So, so werden diese Elohim irgendwie beschrieben. Und dann gibt es auch eine Gruppe, die werden Boten genannt. Und das ist vielleicht am ehesten das, was wir unter Engeln vorstellen können. Insgesamt sind Engel in der Bibel nie diese kleinen, dicken Babys mit Flügeln, sondern diese Boten haben keine Flügel. Die tauchen auf und haben immer ein bisschen dieses Problem, dass wenn sie auftauchen, wenn sie sich in dieser Welt zeigen, dass sie die Leute erschrecken. Und dann immer gleich als erstes eigentlich sagen, fürchte dich nicht. So, das funktioniert nicht gut, die Leute haben dann immer Angst, aber das ist so immer so dieses Erste. Das erinnert mich irgendwie daran, als ich von der Schule gekommen bin, war meine Mutter oft in der Küche und ich habe mich von hinten angeschlichen. Und je dichter ich rangekommen bin, ohne dass sie es mich bemerkt hat, umso mehr hat sie sich natürlich erschrocken, wenn sie mich bemerkt hat. Das war immer mein Highlight, so, ne? Für den, der andere erschreckt, ist es lustig. Für meine Mutter war es immer so gefährlich irgendwie. Und ich weiß noch, einmal habe ich mich so gut angeschlichen, dass ich so dicht hinter ihr war. Und in dem Moment habe ich gemerkt, scheiße, wenn sie mich jetzt bemerkt, stirbt sie. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte, weil ich dachte, wenn ich jetzt zurückgehe, dann werde ich auch ein Geräusch machen und dann wird sie mich bemerken. Und dann, ich wusste nicht, was ich machen sollte und habe einfach nur gesagt, nicht erschrecken. Und da habe ich mich gefühlt wie ein Engel. Das ist so dieses, fürchte dich nicht. Das ist so ungefähr das, was diese Boten oft erleben. Sie sind nicht diese kleinen, dicken Babys, sondern sie sind auf eine Weise uns Menschen, man sagt vielleicht das Ominose, das Übernatürliche, etwas, was uns erschreckt, die wir so gerne nur hier drin leben, wenn etwas von außerhalb in unsere Welt kommt, was wir nicht sortieren können, worüber wir keine Macht haben, worüber wir keine Kontrolle haben, was die Menschen zutiefst erschreckt. Und diese Engel, anderes Wort oder andere Übersetzung wäre eben Boten, weil sie genau das tun, sind Boten, die Gott gebraucht, um in diese Welt hineinzuwirken. Wir haben darüber keine Kontrolle und die Bibel ermutigt uns auch nicht, irgendwie diese Engel zu suchen, sondern wir dürfen bestaunen, dass Gott welche von seinen Dienern aussendet, um uns eine Hilfe zu sein. Für die Bibel und für die Schreiber war klar, es gibt die Elohim und es war klar, hey, dass Gott und diese Welt reich bevölkert ist. Das sind nicht nur fünf Engel, die so ein bisschen, wir kennen nur zwei mit Namen, Gabriel und Michael, aber es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Es wird beschrieben wie 1000 mal 1000. Das ist ungefähr die größte Zahl, die die Bibel kennt. So, es soll einfach bedeuten, zahllos. In der Offenbarung heißt es dann eine unzählbare Schar. Soweit das Auge blicken kann, Engel. Hier ist nicht irgendwie nur eine kleine WG an geistlichen Wesen, die so ab und zu mal sich zeigt, sondern unzählbare Scharen an Engeln. So wie Gott diese Welt herrlich und reich bevölkert hat, so dürfen wir irgendwo vermuten, dass es auch hier ist. Und dass Gott diese Welt gebraucht, um in unsere hineinzuwirken. Für die Bibel ist wichtig, dass Gott nicht einfach einer der Elohim ist. Ein Gott, ein unsichtbares Wesen, ja, und dann gibt es halt auch andere, so wie bei den Römern oder bei den Griechen, so ein Pantheon, so ein Götterhimmel gibt es dann irgendwie. Das ist überhaupt nicht das Verständnis, was wir Christen haben. Es gibt einen Gott und das Elohim ist einfach ein Sammelbegriff, mit dem er sich auch fasst. Aber diese Unterscheidung war sehr, sehr wichtig damals. Und deswegen gibt es zum Beispiel 5. Mose 10, genau da ist es, denn der Herr, also euer Elohim, ist der Elohim über alle Elohim und der Herr über alle Herren im Hebräischen und der Adonai über alle Adonais, der große Gott. Der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk annimmt. Für die uns so fremden und irgendwie auch mächtigen, geheimnisvollen Wesen, die Elohim, für die ist Gott wie ein Elohim. Er ist der Größte, er ist der Schöpfer von dieser Welt. Alles, was wir erfassen und erforschen können, nicht nur unsere Galaxie, sondern die Galaxien und der Kosmos, die Universen und gleichzeitig auch hiervon. Und er ist der Geheimnisvolle, der über allem steht. Und das war für mich, als ich mich in dieses Thema reingelesen habe, glaube ich, die wichtigste neue Erkenntnis. Ich weiß nicht viel mehr über Engel, aber diese eine Sache, die müssen wir verstehen. Er nennt sich selbst der Elohim der Elohim, der Gott der Götter, das Höchste aller Wesen. Und angesichts all dem, vielleicht sagst du, bist du jetzt schon zwischendurch ausgestiegen und sagst, okay, das war irgendwie abgespaced, mein Leben ist so normal, der Mensch ist so, ich finde ein gutes Wort ist profan. Wie würdet ihr profan definieren? Einfach. Einfach, ne? Der Mensch ist so einfach. Mensch, ich habe ein Loch im Socken. Ich gucke Netflix, ich gehe zur Arbeit und mache mir Ravioli. So, ne? Das ist irgendwie, das ist so mein Leben so ungefähr. Ne? Und dann das alles, alles klar. Aber was hat das mit meinem Ravioli zu tun? So? Und diese Frage ist auch ein bisschen eine Frage, die der Psalmist stellt, nicht ganz so deutlich wie ich, aber ich lese euch mal vor aus Psalm 8. Machen wir noch einen Vers eher, ab Vers 4. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast, an ihrem Ort gesetzt hast, dann staune ich. Also, wenn ich mir die Größe von allem vor Augen halte. Und dann Vers 5. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig, nie geringer gemacht als die Elohim, je nachdem, wie man es übersetzt, als die Engel oder als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über die Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Lass den Vers ruhig gerne nochmal ein bisschen da stehen. Hier ist innerhalb von ein paar Versen genau diese größte Spannung drin. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Man, wir sind so normal und was hat das alles mit uns zu tun? Und da muss man verstehen, aus biblischer Sicht bist du nicht einfach der Mensch und normal, profan, sondern aus biblischer Sicht, wie beschreibt die Bibel, wie der Mensch entstanden ist? Gott nimmt das hier, Erde, Adama, heißt das Wort, und schafft daraus eine Kreatur, den Mensch. Das heißt, der Mensch ist aus all dem hier geschaffen und gleichzeitig ist er das einzige Wesen, wo Gott sagt, und mein Geist, mein Atem lege ich in ihn hinein. Aus biblischer Perspektive bist du das hier. Oder ist der Mensch dazu berufen, ganz auf dieser Welt zu sein und gleichzeitig das Göttliche in sich zu tragen? Alles war ihm unterstellt. Und das ist diese Spannung. Was ist der Mensch? Und gleichzeitig, wow, mit Ehre und Würde hat Gott ihn gekrönt. Es ist nur der Mensch, nicht die Engel, werden Ebenbild Gottes genannt. Und ein paar Stellen deuten darauf hin, dass alles dem Menschen unterstellt ist. Dass der Mensch zu dieser größten Würde berufen ist. Nur eine Sache gab es, die ist dem Menschen nicht unterstellt. Der Elohim, der Elohim. Nur eine Sache gab es, da gab es eine Grenze, wo Gott gesagt hat, hey, von diesem Baum sollst du nicht essen. Ich lasse dich an meiner Freude, an meinem Leben, an meinem Reichtum, an allem lasse ich dich teilhaben, du darfst dabei sein. Nur es gibt eine Grenze und das ist für dich das Symbol, es gibt noch einen Letzten, der ist über dich. Der darf dir sagen, was du zu tun hast und was nicht. Und was ist die Versuchung des Menschen am Ende? Die Schlange kommt und sagt, hey, wenn du davon isst, du wirst sein wie Gott. Du kannst dieses Letzte, komm, dann wirst du sein, wie das Letzte noch über dir ist. Mach dir alles untertan. Da ist so eine Grundversuchung für uns drin und der Mensch wird aus der Gegenwart Gottes verstoßen. Er verliert den Heiligen Geist und ist nur noch ganz, ganz Erdenbürger sozusagen. Und das ist genau das, wie wir die Welt ja auch erleben. Der Mensch ist völlig hiermit beschäftigt, glaubt nicht mehr hier dran und gleichzeitig merkt er, hier fehlt etwas, wofür ich eigentlich, der Mensch ist das Wesen, das fragt, gibt es mehr im Leben? Der Mensch baut Tempel, kein Schimpanse und keine Kuh. Das Schaf guckt nicht in den Himmel und denkt, Mensch, wer hat das alles gemacht? Der Mensch fragt sich. Und es ist dieses weltweite Phänomen, das in jeder Kultur, zu jeder Zeit, die Menschen versucht haben, Orte zu schaffen, wo sie sich diesem Übernatürlichen wieder nähern können. Wo sie Tempel gemacht haben oder wo sie Rollen verteilt haben, du kannst es besser als ich. Und wo sie, ja, versucht haben, irgendwie wieder zurückzukommen in diese Verbindung. Wenn ich mit Menschen spreche, die nicht Christen sind, merke ich, ich würde sagen, 80% glauben, dass es irgendwas gibt. 10%, 20% sagen nur, dass hier gar nichts Übernatürliches ist. Die meisten sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es was gibt, aber ich weiß nicht, wie es ist und ich will es nicht so stark definieren. Aber das Gefühl ist auch nach vielen Jahren der Aufklärung und der Säkularisation immer noch in uns da, da gibt es noch mehr. Wie, und das liebe ich an diesem Gott, an dem Gott der Götter, an dem Elohim der Elohim, der höchste Wesen, wie geht er damit um, dass der Mensch ihm eigentlich eine Backpfeife gegeben hat, gesagt hat, deine Herrschaft über mich möchte ich nicht. Er selber wird Mensch. Das ist das, was wir Weihnachten feiern. Weihnachten bedeutet eigentlich der Elohim, der Elohim, der Höchste, vor dem alle Engel niederfallen und ihn anbeten. Der lässt sich Mensch werden in einem Stall, lässt sich kackt in eine Windel. Was für eine Demut, was für eine Sanftmut, was für einen Dienst. Er, der Elohim, hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat Menschen geheilt. Und es ist keine Kleinigkeit, wenn er sagt, hey, ich möchte von meinen Menschen, von dir, ich möchte deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist nicht nur Last, das ist große Ehre für uns. Das ist das, was er uns Menschen sagt. Ich möchte deine Aufmerksamkeit. Und ihr könnt mich ehren, sagt er, indem ihr mich braucht in der Not, indem ihr euch an mich wendet, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Als Gott Mensch geworden ist und durch Jesus diesen Weg für uns wieder geschaffen hat, sagt er, ich schaffe einen Weg, wie ihr wieder in Beziehung kommen könnt mit Gott. Und wir schließen einen Bund, dass dieser Weg wirklich Bestand hat und dass ihr direkten Zugang zum Vater bekommt. Wenn wir Abendmahl feiern als Kirche, bedeutet das eigentlich nur, wir erinnern uns daran, dass ich, Johannes, einen Bund geschlossen habe mit dem Elohim der Elohim, mit dem Größten aller Wesen. Und auch wenn ich mal meine Woche sehr unterschiedlich aussehen kann, darf ich darauf vertrauen, dass er zu seinem Wort steht und dass er diesem Bund treu sein wird. Und das ist das so ein bisschen, wo ich, wenn ich über Engel rede, auch eine Schwierigkeit habe. Es gibt so viele abgespacede Leute irgendwie, die über Engel reden, und ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen durch YouTube geklickt. Ach du liebe Zeit. Junge. Aber die Menschen suchen irgendwie Beziehung hierzu. Und für mich ist es, wenn Menschen versuchen, über Engel Kontakt zu dem Göttlichen aufzunehmen, es ist vielleicht ähnlich wie wenn man zu Maria, der Mutter Gottes, betet. Man kann sich nicht vorstellen, dass man direkten Zugang zum Elohim der Elohim hat. Man kann sich nicht vorstellen, dass wir wirklich mit Gott reden können durchs Gebet. Aber genau das ist der Glaube, den er sich von uns wünscht. Du brauchst keinen Mittler. Du brauchst keine anderen Engel, die sich irgendwie für dich stellvertretend hier sind, sondern mein Sohn Jesus ist für dich gegeben und er ist der einzige Mittler, den du brauchst. Du hast jetzt direkten Zugang zum Vater. Und das war für mich in der Vorbereitung nochmal wirklich auch, wow, Gebet macht dann Spaß oder ist dann erfüllend. Gebet fällt leicht, wenn wir wissen, mit wem wir reden. Je mehr du weißt, mit wem du sprichst, umso leichter wird es dir fallen, Zeit im Gebet zu verbringen. Je mehr du das aus dem Blick verlierst, umso schwieriger wird es für dich. Du darfst wissen, du hast als Christ direkten Zugang zum Vater. Du brauchst da keinen anderen Mittler, sondern du kannst dich direkt an ihn wenden. Die Engel, und wie die Bibel sie beschreibt, sind für uns Zeugnis und auch beschrieben, damit wir nicht aus dem Blick verlieren, es gibt noch so viel mehr. Und damit wir nicht aus dem Blick verlieren und uns Gott irgendwie vorstellen, ja, der ist so wie ich, nur irgendwie unsichtbar. Sondern, dass wir wirklich verstehen, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Und wenn wir uns an Gott, den Vater, wenden, den wir Papa nennen dürfen, dann wenden wir uns an jemanden, der wirklich einen Unterschied in unserem Leben machen kann. Die Engel sind aber für uns nicht zugänglich und wir werden, wie gesagt, auch nicht ermutigt, uns irgendwie nach denen auszustrecken. Ich finde, ihr kennt ja unser Sommercamp, unser sage ich jetzt, das ist ja interessant. Ihr kennt ja das Sommercamp und da gibt es dieses Springer-Team. Die rödeln eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund. Und ich finde, die Engel sind wie das Springer-Team. Die rödeln im Hintergrund und die Bibel beschreibt es, sie sind ausgesandt von Gott, um dir auf deinem Weg, in deiner Beziehung zu Gott zu helfen. Sie tauchen immer mal wieder auf in besonderen Schlüsselmomenten dieser Erde, aber sie tauchen auch auf, um Situationen zu verändern, zu stärken. Zum Beispiel Petrus, als er im Gefängnis ist, begegnet er einem Engel. Engel sind oft unsichtbar und du darfst darauf vertrauen, dass dein Vater die Elohim sendet, um deinen Weg zu ihm zu beschützen, um deinen Weg zu ihm zu ebnen, da einen Weg zu machen. Das ganze erste Kapitel aus dem Hebräerbrief ist nur dafür da, zu zeigen, Jesus war nicht einfach einer der Elohim, sondern Jesus war Gott selbst. Und dafür brauchen die nicht ein paar Verse, sondern wie gesagt, wenn ihr einen Hauskreis habt, lest im Hauskreis das erste Kapitel vom Hebräerbrief. Ihr werdet danach neu über Jesus denken. Und ganz am Ende schließen sie damit ab. Alle Engel sind nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns geschenkt hat. Wesen der unsichtbaren Welt, die dir zum Dienst geschickt werden. Verstehe dein Leben als so wertvoll an. Dein Weg, deine Prozesse sind nicht ungesehen von Gott. Und auch wenn du es nicht sehen kannst, schickt er doch welche der schönsten und mächtigsten, um deinen Weg zu bewahren. Aber du selbst darfst heute nochmal neu dazu ermutigt werden, du kannst dich direkt an den Vater wenden. Du hast direkt freien Zugang durch Jesus zu ihm. Und wenn wir als Gemeinde oder ihr als Gemeinde habt es auch nochmal so für euch festgelegt, wir wollen Gott ehren. Ja, weil das angemessen ist. Das, ihn zu ehren ist angemessen. Und besonders schön kann die Gemeinde das auf eine Weise machen. Einmal, indem sie gehorsam ist. Jesus sagt seinen Jüngern, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nicht spielt die emotionalsten Lobpreissongs, sondern lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das, was der Mensch am Anfang nicht wollte, ein über sich zu akzeptieren. Jesus sagt, hey, lernt es einander wieder, bringt es einander bei, Gott zu gehorchen. Das ist euer Auftrag. Und das andere ist, Engel stehen vor Gottes Thron und beten ihn an, sehen nochmal anders als wir seine Macht, seine Herrlichkeit, aber niemals können Engel Gott für seine Gnade preisen. Jesus ist am Kreuz nicht für die Engel gestorben. Jesus ist nicht Mensch geworden für die Engel. Jesus hat den Bund nicht mit den Engeln geschlossen, sondern Jesus hat es für die Menschen gemacht. Der Mensch, der so tief gefallen ist, nur der Mensch hat auch so tief Gottes Erbarmen gefunden. Und wir sind von allen Wesen, die es so gibt, die einzigen, denen Gottes Gnade und Erbarmen so in direkter Weise gilt, mit denen er diesen Gnadenbund geschlossen hat. Deswegen dürfen wir als Gemeinde ganz anders als alle anderen Gott danken für seine Liebe, für seine Gnade. Und wenn wir anbeten vor Gott, was wir gleich auch wieder tun, dann stimmen wir nur ein in den Engelschor, der von Ewigkeit zu Ewigkeit diesen Gott eh schon ehrt und preist. Aber ich will dich einladen, besonders in der nächsten Woche auch, sing Lieder über Gottes Gnade. Denn du bist das einzige Wesen, das er geschaffen hat, das diese Lieder so von Herzen singen kann. Dass du von Herzen Gottes Erbarmen am eigenen Leben, am eigenen Körper erfahren hat. Dafür würde ich gern beten. Herr, wir kommen vor dich, auch wenn wir dich nicht sehen im Glauben, und dadurch wollen wir dich auch ehren. Herr, ich bete, dass du die Gemeinde wirklich erfüllst mit diesem Lobpreis. Dass wir neu erkennen, welchen Platz du hast und dass wir dich dafür ehren. Dass wir dir auch von Herzen zusingen, Herr, das, was du für uns bedeutest, wie sehr wir dich lieben und wie groß deine Gnade ist. Ich danke dir, dass du treu bist, dass du zu uns stehst und dass unser Verhalten auch den Weg zu dir nicht verbauen kann. Ich möchte dich wirklich bitten, Herr, dass du größeren Glauben schenkst, dass du wirklich Durchbrüche gibst da drin und dass wir erkennen, mit wem wir sprechen und dass unsere Gebete wirklich Berge versetzen können. Amen.